coole Sachen mit der Taschenlampe.
Ja.
Also das, was Dilly da kritisiert, das fiel mir auch direkt ein. Ja. Wobei sich mir noch eine weitere Problematik stellt, und zwar wissen wir ja nicht, ob der Raum, in dem wir uns befinden, ob der statisch ist. Das heißt, wenn ich irgendwo hinleuchte und leuchte weg, weiß ich ja nicht, ob das dann danach noch da ist, wenn ich weggeleuchtet habe. Oder ob es sich nicht bewegt und sich woanders hinstellt, sodass ich im Endeffekt ein falsches Bild vom Raum kriege.
Ja. Das können Sie sicherlich nicht wissen, aber das ist für Sie auch nicht interessant und nicht relevant. Weil Sie gehen davon aus, dass es in der Realität etwas stattfindet, was im Bild, das Sie von dieser Realität machen, nicht abgebildet wird. Zum Beispiel die Realität bewegt sich die ganze Zeit. Sie machen aber davon ein statisches Bild. Das heißt, Sie gehen immer noch davon aus, dass es so etwas gibt wie eine unabhängige Realität, in der irgendetwas passiert. Und dann ist diese Realität nicht abgebildet. Das heißt, Sie bleiben eigentlich im klassischen wissenschaftlichen Bild. Also die Frage geht von dieser Struktur oder von diesem Vorbild aus. Die Phänomenologie aber beginnt damit, dass man sagt, das, was außerhalb des absoluten Wissens vermutet werden könnte, das interessiert uns nicht. Uns würde es nur dann interessieren, wenn wir irgendwann feststellen können, dass es so ist, wie es ist. Haben wir das, also zum Beispiel, dass es sich bewegt. Haben Sie das mal festgestellt, dann ist es legitim, auch weiter danach zu fragen. Haben wir das nicht festgestellt, das heißt, hat unsere Lampe nichts beleuchtet, was darauf hinweist, dass es so ist, dann stellen wir uns diese Frage nicht. Übrigens, dieses Verbot, die Fragen zu stellen danach, was passieren könnte, jenseits unserer Wissensbereich, dieses Verbot kommt noch von Occam, ja? Einer der ersten Einwände gegen die Gravitationstheorie war die folgende. Können wir nicht vorstellen, dass es einfach verschiedene Engel sind, die verschiedene Planeten so ständig bewegen, dass es ein Effekt entsteht, als ob sie einem Gravitationsgesetz unterliegen. Wenn aber diese Engel sich anders entscheiden an einem gewissen Zeitpunkt, dann beginnen sich diese Planeten auch anders zu bewegen. Diese Idee war auch anders formuliert in der sogenannten Okkasionalismus hier etwa. Ist es nicht so, dass der Gott die Welt zum Beispiel immer erneut schafft, jede Sekunde erneut, aber so, dass es uns zu sein scheint, als ob es die gleiche Welt ist, die sie weiterentwickelt. Die Welt aber, wie es vor einer Sekunde war, wird total vernichtet. Dann in nächster Sekunde entsteht eine neue Welt mit einer kleinen Verschiebung, sodass wir eine Illusion haben, als ob wir in einem kontinuierlichen Prozess leben, aber eigentlich leben wir in einem diskontinuierlichen Prozess. Und diese Kontinuität ist eine Illusion. Dieses Argument übernimmt dann Hume in seiner Kritik des menschlichen Verstandes, dann später in einer anderen Form. Und dann schon Occam hat gesagt, wir dürfen nichts vermuten darüber hinaus, was Raphael uns sagt. Das heißt, wenn einmal die Planeten plötzlich beginnen, sich anders zu bewegen, als die Gravitationsgesetze das voraussehen und voraussagen, dann müssen wir schon nach einer seiner Ursprung fragen. Und da fragen wir uns, ist es nicht wirklich so, dass die Engel sich anders entschieden haben? Das wäre dann eine legitime Frage stellen, wenn es eine legitime Theorie. Wenn aber eine Verfahrung nicht vorliegt, die uns auf die Gedanke bringt, die Frage anders zu stellen, dann ist das nicht, dann ist es nicht legitim, das zu tun. Wobei, auf der anderen Seite die Phänomenologie uns die Möglichkeit gibt, auch hier ein bisschen weiter zu gehen. Und zwar, wir können folgendermaßen denken. Also in Bezug auf Gott und Religion, das ist ein bekannter Vorgang. Wo Husserl sagt, wir können über Gott reden, ohne seine Existenz überhaupt zu diskutieren in der phänomenologischen Perspektive. Ja, das heißt, indem wir von Gott reden, konstituieren wir mit einen Gegenstand des Gesprächs. Auch wenn ich zum Beispiel Zweifel habe danach, ob Gott existiert oder nicht, wenn ich auch atheistisch bin und sage, Gott gibt es nicht, wenn wir über Gott reden, meinen wir ungefähr das Gleiche. Ja? Wie kann es das passieren? Wie kann ich gleichzeitig behaupten, Gott gibt es nicht, aber auch verstehen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gott ist so oder so. Ja? Ich kann damit irgendetwas verbinden, auch wenn ich Existenz kurz beschreibe. Zum Beispiel, die klassische logische Analyse erkennt diese Möglichkeit nicht. Ja, Russell würde sagen, wenn ich über inexistente Objekte spreche, wie etwa Gott, kann ich keine sinnvolle Gedanken damit verbinden. Das heißt, alles, was ich über Gott rede, ist sinnlos, weil dieser Gegenstand existiert nicht. Es gibt keine Referenz, es gibt keinen Außenbezug und meine Rede ist einfach sinnlos. Als eine solche Sinnlose kann sie zwar analysiert werden, aber nur als Sprache. Diese Frage wird von Husserl völlig anders beantwortet. Er sagt, wenn ich weiß, was es bedeutet, über Gott zu reden, dann ist Gott konstituiert. Gott ist in diesem Sinne ein Gegenstand, der seine eigene Herstellung mit anzeigt. Und soweit Gott seine eigene Herstellung mit anzeigt, das heißt, soweit ich weiß, was es bedeutet, Gott zu konstituieren in einem Gespräch über Gott, soweit ich nachvollziehen kann, die Figuren, die dazu führen, dass ich dazu fähig bin, über Gott zu sprechen, ist Gott für mich ein Gegenstand. Das heißt, es ist eine phänomenologische Realität. Es ist sogar ein Teil des absoluten Wissens, ohne dass ich überhaupt genötigt bin, die Frage danach zu stellen, ist es so oder ist es nicht so. Jetzt bezogen auf Ihre Frage, sieht es folgendermaßen aus. Ich kann darüber diskutieren, was es bedeutet, dass die Welt ständig bewegt und mir entflieht. Das heißt, ich weiß, welche Figuren, sprachliche, intellektuelle, logische und so weiter, ich anwende, um so ein Bild herzustellen. Ist das so? Es ist ein phänomenologisches Bild und Teil eines phänomenologischen Wissens, unabhängig davon, ob es tatsächlich so passiert oder nicht. Das heißt, wenn Sie mir etwas sagen, wenn wir mir ein Bild machen davon, oder ein Bild vorschlagen und sagen, nehmen wir an, dass es so ist, ja, dann frage ich Sie zunächst einmal, was es bedeutet, was es bedeuten würde. Das heißt, wie würde so eine Wirklichkeit aussehen? Wenn Sie mir das beschreiben, ist dieses Bild ein Teil meiner phänomenologischen Bildbibliothek. Das ist etwas, was ich verstanden habe. Ich verstehe Ihre Frage. Dadurch, dass ich diese Frage verstehe, haben wir ein gemeinsames Bild in unserem Bildvokabular und wir können uns auf dieses Bild beziehen. Ob dieses Bild so etwas wie eine Anbindung der Außenwirklichkeit ist oder keine Anbindung der Außenwirklichkeit ist, ist ja völlig egal. Es ist sehr interessant, dass ich mit einer guten Bekannten von mir durch diese Installationen von Chad gegangen bin, diese riesige Installation, und er hat gesagt, ach ja, das sind wie die Pyramiden, das sind die Zeichen einer Zivilisation, die vielleicht untergegangen ist, oder eine außerirdische Zivilisation, also das waren die Außerirdischen, die hier sozusagen ihr Lager hatten und dann entflohen sind. Und das ist das, was von ihnen geblieben ist. Das heißt, da war jemand, der sich nicht vorstellen konnte, dass es Bilder gibt, die nichts anbilden, die nur sich selbst anbilden. Das heißt, wenn sie diese Zivilisation nicht anbilden, in der wir leben, muss es eine andere sein, beziehungsweise außerirdische, und sie bilden diese andere Zivilisation ab. Diese Bilder sind aber in sich selbst schlüssig. So ist ihre Beschreibung eine Welt, die ständig sich verändert, sodass sie nicht nachvollzogen werden kann, in sich schlüssig, unabhängig davon, ob dieses, und deswegen phänomenologisch berechtigt und ein Teil des absoluten Wissens, unabhängig davon, ob dem etwa eine existierende Realität zugeschrieben werden kann oder nicht. Darin unterscheidet sich grundsätzlich die Phänomenologie als Figur des absoluten Wissens von der im Wissenschaftsbereich weitgehend herrschenden logischen Positivismus, ja, in seinen verschiedenen Varianten. Weil dieser logische Positivismus oder analytische Philosophie der angloamerikanischen Prägung zunächst einmal die Frage stellt nach der Referenz. Ist das objektiv außersprachlich so? Oder ist es objektiv außersprachlich nicht so? Ist unser Denken, und zwar soweit dieses Denken sich versprachlichen lässt, tatsächlich fähig, Außerwirklichkeit zu beschreiben oder nicht? Das ist immer noch eine Fragestellung, die sozusagen diese Ursituation der Erforschung von etwas, was unabhängig von dieser Forschung existiert, voraussetzt. Und das ist etwas, was Husserl eben außer Kraft setzen will. Er will sagen, es gibt nur das, was sich selbst anzeigt. Das Einzige, was das Wissen zeigt, ist seine eigene Struktur. Und sind wir fähig, über so einen Fall zu sprechen, dann ist dieser Fall phänomenologisch gegeben. Auch wenn es sozusagen als Realität im wissenschaftlichen Sinne nicht bestätigt wird. Das heißt, diese Bestätigung, die Bestätigung selbst, vollzieht sich innerhalb des Wissens. Es ist nicht so, dass zunächst einmal ist die Welt und dann das Wissen. Sondern zunächst einmal ist das Wissen und dann können wir sagen, dieses Wissen hat einen solchen Status. Wir schreiben diesem Wissen, sagen wir, einen Status einer äußere Wirklichkeit zu. Dieses Wissen ist ein kulturelles Wissen. Wir sagen, die Leute haben das gedacht, aber dem können wir keinen Status als äußere Wirklichkeit zuschreiben, sondern wir sagen, Gott existiert nicht objektiv außerhalb uns. Wir schreiben diesen Status, diesem Wissen nicht, aber wir besitzen das Wissen über Gott trotzdem. Wir schreiben es der kulturellen Tradition zu, zum Beispiel, und so weiter und so fort. Aber diese Zuschreibungen sind erst dann möglich, wenn wir überhaupt dieses Vokabular des Wissens haben. Wir haben dieses Archiv des Wissens. Und dann können wir dieses Archiv des Wissens strukturieren und sagen, dieser Teil des Archivs bezieht sich auf die Außenwelt, diese auf die kulturelle Situation und so weiter. Das heißt, wir kehren das Verhältnis zwischen Wissen und seiner Anbindungsfunktion um. Und fragen zunächst einmal nach der Beschaffenheit des Wissens selbst und erst dann beginnen wir dieses Wissen zu charakterisieren, dementsprechend, wie dieses Wissen in Gesamtökonomie und unserer Zivilisation funktioniert. Als Weltbeschreibung, als Kulturbeschreibung und was auch. Und es ist mal so, mal so. Mal glauben wir an Gott, mal nicht. Mal sagen wir, es ist nur Kultur, mal sagen wir, es ist Wirklichkeit. Das Wissen darüber, was gut ist, ist interessanterweise davon nicht an mir. Nur diese Zuschauer.
Würden Sie Programme in der Informatik jetzt? Ja. Die sich selbst reduzieren oder die sich ihrer Struktur selber irgendwie bewusst oder die selber irgendwie reflektieren können. Würden Sie die als einen Fortschritt auf in Richtung absolutes Wissen betrachten?
Ja, aber die gängigen Modelle der Informatik gehen doch davon aus, dass es so etwas wie ein Sender gibt. Es gibt so eine Welt hier, nicht wahr? In dieser Welt gibt es einen Sender, gibt es einen Empfänger und Austausch der Informationen unter ihnen. Ja? Das heißt, man beginnt wiederum mit einem Bild, ja? Wenn man schaut, ja, was die Begründer der Informatik und was die Begründer der Kybernetik hier etwa geschrieben haben, da gibt es ja immer so ein Bildchen, ja, ich frage immer so ein Bildchen. Und man schreibt sie, man fragt sich tatsächlich, was ist dieses Bildchen übrigens? Ja? Ist das was? Ist das eine Information? Wenn es eine Information ist, wer hat sie geschickt? Wer ist der Sender dieses Bildchen? Wer ist der Empfänger?
Man müsste sich natürlich fragen, wenn es jetzt ein absolutes Wissen, sage ich, über den Menschen oder über seine Wahrnehmung gäbe, also wenn es praktisch den Menschen gelänge, sich selbst zu reproduzieren, also nicht nur durch biologische Fortpflanzung, sondern so richtig, auf welchem Substrat müsste das geschehen? Also muss es jetzt das biologische Substrat sein, oder wäre zum Beispiel, nur so als schlechtes Beispiel, wäre ein Computer denkbar, oder müssen wir im Grunde auch, um diese Replikation vollständig zu machen, müssen wir dann auch das Substrat bis in die untersten Schichten, also bis in die Quantenmechanik und so weiter replizieren? Was gehört zur Replikation dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist im Grunde auch die theoretische Frage, die konstruktivistische Frage. Es ist eine gute Frage insofern, dass man in der Ökonomie der Medien sich fragt, gibt es so etwas wie ein Nullmedium oder nicht? Das heißt ein Medium oder Substrat. Wenn wir generell mathematisch denken, ja, und generell ökonomisch denken und so weiter, wir wissen, dass ein System, das sozusagen einen Anspruch auf irgendwelche Vollständigkeit erheben kann, er muss immer ein Null in sich haben. Ja, sonst ist sozusagen das System nicht geschlossen. Was auffällt in der Medientheorie von heute, ist, dass es kein Null gibt, kein Zero. Wobei das menschliche Bewusstsein ist nichts anderes als Zero-Medium, wenn man will. Die Frage ist, können wir tatsächlich so etwas wie ein Bild ohne Medium denken? Und zwar scheint es eine idealistische Fragestellung zu sein, ist es aber nicht so. Weil wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, zunächst einmal eine Bildgrille für uns haben, ja, dann sehen wir nur die Bilder. Ja, wir sehen nicht die Leinwand. Damit wir Leinwand sehen können, ja, müssen wir entweder das Bild umdrehen oder das Bild, das diese Leinwand verdeckt, abtragen. Was wir aber dann zu sehen bekommen, ist nicht die Leinwand, sondern das Bild von der Leinwand. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, zwar tendieren wir dazu, ständig über Substrat zu reden und über das Medium zu reden, als Träger einer Message oder Träger eines Bildes. Wir bekommen diese Träger zu sehen, das heißt, als eine reale Erfahrung, Element des absoluten Wissens, allein durch das Abtragen des existierenden Bildes und durch dieses Abtragen des existierenden Bildes zeigt sich der Hintergrund. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Medium selbst ist konstituiert. Und zwar das Medium selbst ist konstituiert und wird ein Teil des absoluten Wissens durch den Vorgang, der darin besteht, das Bild abzutragen und zu sehen, was hinter diesem Bild sich verbirgt. Wenn wir diese Figur, die eine phänomenologische, nicht im Kopf haben, können wir über das Medium überhaupt nicht reden. Aber schauen Sie, wenn wir zum Beispiel, man unterliegt oft der Illusion, dass man, sagen wir, ich weiß nicht, Fernsehen ist Medium. Ja. Aber interessanterweise, wenn Fernsehen, also Fernsehgerät, als Medium funktioniert, kann wir dieses Medium als Medium nicht untersuchen. Weil Fernsehen ist unter Strom. Ja, und wenn wir unter Strom versuchen, dieses Medium zu untersuchen, werden wir getötet. Es ist strukturell nicht möglich, Fernsehen im Zustand seiner medialen Verwendung zu untersuchen, das führt zum Tode. Das erinnert absolut an das alte Verbot, ja, nicht wahr? Antike Verbot, während des Rituals in einem Tempel hinter den Vorhang zu schauen. Das wird man von Blitz getroffen, ja, und stirbt. Allerdings, wenn das Ritual nicht vollzogen wird, kann man das tun. Also an dem Moment, an dem wir Fernseher ausschalten und seine mediale Funktion nicht mehr erfüllt wird, können wir auseinandernehmen und schauen, wie das funktioniert. Allerdings nur dann, wenn das Bild nicht mehr da ist. Das heißt, welches Medium wir auch nehmen, dieses Medium zeigt sich durch Abtragen oder Ausschalten des Bildes. Wir fragen uns, was steckt hinter diesem Bild. Wir können allerdings Bild und Medium nicht gleichzeitig betrachten. Wir können das Bild und das Medium gleichzeitig denken, das schon, aber nicht gleichzeitig in analogischer Form. Das heißt, in Bezug auf die Medientheorie wäre auch nicht schlecht, und das habe ich zum Teil versucht in Unterverdacht, ja, aber gut, wäre nicht schlecht, die Frage zu stellen, durch welche Vorgänge wir so etwas wie das Medium erst konstituieren. Und diese Konstituierung des Mediums als Medium vollzieht sich durch die Figur des Abtragens des getragenen Bildes. Allerdings kann man das weiter und weiter vertiefen. Das heißt, die Perspektive der Medialität ist im Grunde unbegrenzt. Wenn ich ein Leinwand vor mir habe, dann frage ich mich, was verbirgt sich hinter dem Leinwand. Und nicht nur im Sinne, dass es zum Beispiel die Wand ist, ja, oder diese Leinwand hängt. Das ist nicht nur der Raum, das ist nicht nur die Zeit. Das ist aber noch dazu, zum Beispiel die Polizei, der ganze Klimaschutz, sonst zerfällt diese Leinwand. Der ganze Struktur der Gesellschaft, die dieser Museum und diese Leinwand bezahlt. Der ganze Restaurationswesen, dass diese Leinwand ständig so hält, wie diese Leinwand ist und so weiter. Das heißt, wenn ich frage, was trägt dieses Bild, diese Frage öffnet eine Perspektive der medialen Untersuchung, die tendenziell über viele Schichten in die Unendlichkeit führt. Wir haben hier mit einer Ausprägung des phänomenologischen Projektes zu tun und wir haben mit einer spezifischen phänomenologischen Untersuchung konfrontiert. Wir dürfen nicht glauben, dass so etwas wie ein Träger vorgegeben wird. Der Träger als Träger wird konstituiert durch die Abtragung dessen, was er trägt. Und dieser Abtragungsvorgang ist genauso unendlich in seiner Perspektive wie jeder andere phänomenologische Untersuchung. Ja, wir kommen aus dieser Situation nicht raus. Und dann bekommen wir eine Reihe von Bildern, die Bilder von den Träger sind. Und das ist genau diese sozusagen Nullebene. Nullebene der Untersuchung. Diese Nullebene der Untersuchung konstituiert sich nicht dadurch, dass sie wieder von irgendetwas getragen wird, sondern in Bezug auf sich selbst stellt sich die gleiche Frage. Ja? Das heißt, man kann sich auch in Bezug auf sich selbst fragen, was wird getragen, wie werde ich getragen, ja? Wie werden meine Schichten getragen, wie wird getragen meine Rede und so weiter und so fort. Aber diese Untersuchung, auch gerichtet auf mich selbst, bleibt im Rahmen oder in der Perspektive einer phänomenologischen Fragestellung.
Dann ist es letztendlich nur noch ein Nachsatz, eine Frage der Deklaration, was denn jetzt eigentlich das Bild ist und welche Repräsentation für das Bild genügt. Mhm. Also ob das beispielsweise genau diese Leinwand ist, die Leonardo da Vinci da vermalt hat, ich weiß gar nicht, ob der auch noch Leinwand gemalt hat, nur so als Beispiel, oder wenn ich jetzt sagen, menschliche Intelligenz repliziere, ob der Computer genügen würde, wenn das Ergebnis das gleiche ist, Turing-Test als Stichwort. Das ist
letztlich
eine Frage der Deklaration.
Nein, ich würde nicht sagen, das ist die Frage der Deklaration, weil diese Übergänge, die werden sozusagen weiter und weiter praktiziert. Das heißt, damit ich feststellen kann, ob diese Leinwand von Leonardo da Vinci kommt, zum Beispiel diese konkrete Leinwand. Erstens muss es generell diese Abtragung des Bildes und Übergang zur Leinwand als eine phänomenologische Möglichkeit vor sich haben. Dann muss ich das anwenden an diese praktische Leinwand. Das heißt, ich muss zum Beispiel durch den Röntgen oder was auch immer schauen, sodass ich statt Bild zu schauen von Leonardo da Vinci, beginne ich ein ganz anderes Bild vor mir zu haben, das heißt die Struktur des Leinwandes selbst. Ja? Gut. Aber wir wissen ganz genau, dass jedes Bild gefaked werden kann. Jedes Bild kann simuliert werden. Leonardo da Vinci kann simuliert werden, aber auch das Bild des Leinwandes kann simuliert werden. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, wenn ich jetzt beginne, dieser Abtragungsprozess dann zu präzisieren und dann dieser Abtragungsprozess Übergang von einem Bild zum anderen, sozusagen vom Bild von Leonardo da Vinci zum Bild von der Leinwand hinter Leonardo da Vinci, ich bekomme wiederum eine Bildreihe, die wiederum niemals endet. Weil jedes Bild, ich bekomme immer nur ein anderes Bild und jedes Bild kann simuliert werden. Die Frage ist, ist diese Simulation etwas, was das Wissen in Frage stellt oder nicht? Ich würde sagen, nein. Diese Simulationsmöglichkeit stellt das Bild als Bild nicht in Frage. Ich weiß, dass wenn ich hinter dem Bild von Leonardo da Vinci schaue, habe ich dieses Bild und kein anderes. Das weiß ich. Ich habe diesen Schritt vollzogen. Und dieses Bild zeigt, dass ich diesen Schritt vollzogen habe. Das präjudiziert aber nicht die Tatsache, dass wenn ich ein anderes Bild hinter diesem Bild noch einmal schaue, es nicht die Überraschung wie gut ist. Das heißt, wir haben einen phänomenologischen Vorgang mit offenem Horizont. Jeder weitere Schritt ist für Überraschungen gut. Aber denunziert sozusagen und stellt das erste Bild nicht in Frage, sondern positioniert und situiert und schreibt zu, dieses erste Bild anders. Ja, das heißt, wir haben ein anderes Modell. Es ist nicht so, dass ich eine Frage, eine wissenschaftliche Frage stelle und sage, das ist, ist es ein Bild objektiv von Leonardo da Vinci oder nicht? Ich habe festgestellt, ja. Jemand hat festgestellt, nein. Und so bin ich widerlegt. Ja? Meine Erkenntnis hatte keinen Sinn. Ich bin widerlegt. Ich stehe sozusagen vor null. Ist es so? Im klassischen wissenschaftlichen Modell ja. Im phänomenologischen nein. Weil ich habe eine Einsicht gewonnen in die Beschaffenheit der Leinwand hinter dem Bild. Diese Beschaffenheit der Leinwand hinter dem Bild kann zum Beispiel verwendet werden, um mich zu entlarven und zu sagen, am nächsten Schritt, dass ich unrecht war. Aber zum Beispiel, jemand, der fälschen will, ja, kann dieses Wissen als positives Wissen benutzen. Und diese Beschaffenheit, die ich entdeckt habe, einfach jetzt positiv anwenden, um der weiteren Fälschungen vorzunehmen. Und das ist ein völlig legitimes Ziel, ja, weil Fälschung ist genauso so eine legitime Tätigkeit wie jeder andere. Ja. Das heißt, ich habe ein Wissen errungen, das auf der einen Weg zum Beispiel in Frage gestellt werden kann, auf einem anderen Weg der Verwendung auch gut eingesetzt werden kann. Das Wissen selbst ist von diesen verschiedenen Anwendungen sozusagen in seiner eigenen Stellenwert nicht berührt. Ja? Ich gehe nicht von einem Modell der objektiven Wirklichkeit, die abgebildet werden soll, sondern ich gehe von der Perspektive der ständigen, systematisch herstellenden Bilder, die so oder so verwendet werden können. Sie können verwendet werden, um eine Realität in diesem klassischen Sinne wissenschaftlich zu erkunden. Ich kann auch anders verwendet werden, als zum Beispiel Geschichtswissen anzueignen, Kulturwissen anzueignen oder bessere Fälschungstechniken zu entwickeln. Das ist alles legitime Verwendung und das Wissen wird dadurch nicht angehen in ihrem eigenen Status. Ja, das ist einfach ein anderes Denkmodell. Und dieses Denkmodell hat einen großen Vorteil, dass man niemals vor dem Nichts steht. Ja, das heißt, man sagt nicht, aha, mein Glaube an Gott wurde widerlegt, jetzt begehe ich Selbstmord, weil mein ganzes Leben umsonst war. Ich habe einen Traum nachgejagt und diesem Traum entspricht keine Realität. Ich habe verloren. Ich habe nicht verloren, weil ich eine Reihe von Bildern hergestellt habe, die vielleicht anders verwendet werden können. Sie können so verwendet oder so verwendet werden, sie können untersucht werden, sie können verwendet werden für Herstellung anderer Güter oder was auch immer. Sie sind als Bilder nicht desavouiert, dadurch, dass sogenannte Realitätsbezug aberkannt wird. Und das ist die Antwort Ihrer Informationsfrage, weil die Informationsfrage ist sicherlich klassische Informatik desavouiert Informationen, wenn die Information falsch ist etwa. Und diese Desavouierung einer falschen Information kommt daher, dass man die Informationsübertragung, genauso wie ich das am Anfang beschrieben wird, einfügt in ein sozusagen Musterbild. Welt, Sender, Empfänger und Austausch. Das heißt, man setzt einen Rahmen voraus, der von sich aus keine Information ist, sondern erst eine Bedingung schafft für den Informationsübertragung. Ich kann Informatik, ich muss Informatik dadurch ergänzen, dass ich mir die Frage stelle, wie dieses ursprüngliche Bild, also Bild, in dem die Information zirkuliert, wie dieses ursprüngliche Bild überhaupt zustande kam. habe ich das einmal gemacht, bekommt also auch die Information, die da ausgestaut wird, unter Umständen ein anderer Wahrheitsstatus. Also es geht nicht darum, dass ich bei husserlianischer Weg, dass ich irgendetwas abstreite oder in Frage stelle. Es geht darum, dass ich mein Grundverständnis dessen, was die Welt ist, anders formuliere. Dass ich nicht davon ausgehe, dass es eine Welt gibt und ich muss in dieser Welt mich zurechtfinden, sondern es gibt viel mehr ein System des Wissens und dieses System des Wissens kann ich so und so kontextualisieren, abhängig davon, in welchem Bereich, unter welchen Bedingungen ich das, was ich angesammelt habe, an Wissen verwenden will. Und dann die Frage danach, ob es stimmt in der Realität, eine Frage ist unter vielen anderen. Oder eine Kontextualisierung unter vielen anderen. Also die Frage wird total relativiert. Das ist. Damit auch die Frage nach dem Medium wird. Gibt es ja noch?
Haben Sie irgendeine These, warum das Projekt seit Husserl niemand mehr angegangen ist?
So kann man das auch nicht formulieren. Weil große Teile der Philosophie beschäftigen sich mit diesem Projekt nach wie vor, kritisch selbstverständlich, aber kritisch oder positiv spielt keine Rolle. Auch die einflussreichste. Es ist so, dass man, wenn man nach Ursachen fragt, dann begibt man sich immer auf ein dünnes Eis. Man könnte sagen, dass die Menschheit so etwas wie einen Realitätsbezug braucht. Ja. Dass man sozusagen aber wir haben das gestern diskutiert. Ja. Ich glaube, die Leute, also eine Erklärung wäre, dass die Leute denken, jetzt in einem nach wie vor gleichzeitig theologisch und nicht theologisch. Und nämlich, sie glauben, es gibt eine Außenwirklichkeit. Und diese Außenwirklichkeit ist aber weitgehend der Markt, ja, die Wirtschaft. Wenn der Mensch tendiert dazu, sein Leben zu sehen als eine Folge der Niederlagen und Errungenschaften sozusagen. Als Sieger, als existente Sieger, oder nicht nur als Sieger, sondern gelungen sein, ungelungen sein. Ja? Man fragt sich, ist es gelungen oder ist es nicht gelungen? Und wir können dieses gelungen sein und nicht gelungen sein nicht anders formulieren, als dass wir sagen, es gibt so eine Realität, es gibt einen Realitätsbezug und in diesem Realitätsbezug klappt es oder klappt es nicht? Ja, gut. Nun, es wird bestätigt oder es wird nicht bestätigt. Ja. Das ist mal war es Religion. Ja, nicht wahr? Wenn ich mich richtig angestellt habe, dann bin ich ein Heiliger. wenn ich mich schlecht benommen habe, dann bin ich ausgestoßen, sonst bin ich in der Mitte. Dann war es die Natur, ja, sozusagen ein darwinistisches Modell, ein mechanisches Modell. Wenn ich richtig liege, habe ich überlebt, hat ein Mann Geschlecht überlebt, eine Zone oder was auch immer, Klasse. In einem Lebenskampf lag ich nicht richtig, habe ich verloren. Ich denke, es ist der Markt. Ja? Markt als allgemeiner Außenbezug. Habe ich richtig gehandelt? Habe ich richtig gezippt? Habe ich realisiert? Habe ich nicht richtig gezippt? Habe ich nicht realisiert? Das Problem mit absolutem Wissen besteht darin, dass es keine Kriterien des Erfolgs und der Niederlage gibt. Ja, ich denke, das geht den Leuten auf die Nerven. Das ist vielleicht eine psychologische Erklärung, die wie jede andere Erklärung absurd aussieht. Aber ich denke, dass es eine gewisse Neurose gibt bei den Menschen. Sie wollen eine gewisse Bestätigung dessen, was sie denken, oder widerlegen. Ja, sie wollen sozusagen eine Antwort bekommen von irgendjemandem. Und die Phänomenologie ist sicherlich eine schwierige Angelegenheit, weil man bekommt keine Antwort. Ja. Man stellt die Bilder her und sie können so verwendet werden oder anders verwendet werden, aufgehoben werden, verschoben werden, sozusagen alles funktioniert immer weiter, aber niemand sagt ihnen, es ist richtig oder es ist falsch. Ja. Was ist es zum Teil so, in einer Verwendung ist es so, in einer anderen ist es anders. Ja. Vielleicht ist es ein psychologischer Grund, warum es zu bestimmten Zeiten plötzlich als eine Hoffnung erscheint und bestimmten Zeiten als eine Niederlage. Warum diese Zeiten so oder so auftreten, sei dahingestellt. Aber weil es ist keine phänomenologische Frage. Das ist die Frage nach der Faktizität dessen, dass es mal so ist und mal so ist. Ja. Aber phänomenologisch kann man so sagen, dass mit der Phänomenologie, überhaupt mit dem Projekt des absoluten Wissens seit Plato von heute, verbindet sich der Traum einer Unabhängigkeit vom äußeren Urteil. Die Fähigkeit des Einzelnen, ein Leben zu praktizieren, jenseits der Bestätigung oder Widerlegung. Mit dem positivistischen Modell verbindet sich die Hoffnung, irgendwann eine Bestätigung oder irgendwann eine Widerlegung zu bekommen. Und ich denke, das sind zwei unterschiedliche phänomenologische Ausrichtungen, ja? Oder zwei verschiedene Erwartungen. Warum die Menschen mal eine Erwartung nachjagen und mal eine andere Erwartung nachjagen, hat Gründe, die grundsätzlich unerforscht bleiben müssen. Ja. Aber als Alternative scheint es, glaube ich, phänomenologisch plausibel zu sein. Und tatsächlich auf dem Wege der phänomenologischen Untersuchung des absoluten Wissens bekommen wir keine Bestätigung, wir auch keine Widerlegung. Und wenn man sowas will, dann ist es für ihn ein falscher Weg. Dann muss er eher in die Wirtschaft gehen. Dann hat man zumindest das Gefühl, jetzt habe ich so viel gewonnen und jetzt habe ich so viel verloren. Und so bin ich mit meinem Schicksal im Klaren. Ja. Es ist sozusagen ein Gegenüber, eine Auseinandersetzung mit etwas, das scheinbar eine Antwort gibt. Ja. Auf meine existenzielle Frage, bin ich klug? Bin ich gut für diese Welt und bin schlecht für diese Welt. Und wenn man so Phänomenologe ist, man stirbt, um das zu wissen. Weil er konstituiert diese Welt und dann eben auf einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Was kann man dazu sagen? dann gehen wir auseinander. Bis zum nächsten Mal. Und, nächsten Mal.